Wir wollten den König Josaphat besprechen. Darf ich vorher ein paar Sachen sagen, dann bin ich los. Hier ist noch viel Platz, hier vorne. Hier sind noch so Plätze. Kommen Sie ruhig hier durch, hier sind noch 5 Plätze frei, da können Sie alle noch sitzen. Darf ich vorher ein paar Sachen eben sagen, die mir auf dem Herzen liegen, ehe ich anfange? Kommen Sie hier vorne durch. Das erste ist, ich habe am Sonntag vergessen zu sagen, dass unsere Frauenstunde, die mittwochs immer im CVM ist, die meine Frau hält, Mittwoch alle 4 Wochen um 3:30, glaube ich, nicht? Wo ist meine Frau hingeraten? Wo ist er? Die ist so klein. Mittwoch 3:30. Ersten Mittwoch 3:30, am kommenden Mittwoch ist, es sind so viele Frauen aus der Frauenstunde hier und ich habe Sonntag nicht bekannt gemacht. Also Sonntag ist die Frauenstunde. Zweitens ist der Molly hier, der sogenannte Molly. Die muss ich nachher unbedingt sprechen, Molly, nicht wahr? Drittens, wir haben eine Ungarnhilfe. Also sie sind eine großartige Gemeinde. Letzten Dienstag und heute haben wir für notleidende Ungarn gesammelt und da ist so viel zusammengekommen, Freund Hauptmann, wie viel Pakete haben wir weggeschickt? 10 große, so eine Pakete, so herrlich, nicht? Also wir schließen das heute Abend ab. Und die Tüche Freund Hoffmann, die Pakete gepackt hat mit einigen Helfern aus der Bibelstunde, die hatte das organisiert, die hatte ihre Bibel da hinten hingelegt, da ist ihr Name und Konfirmationsspruch drin, hat die eine an sich genommen. Darf ich mal eben fragen, wer das versehen, diese Bibel mit dem Konfirmationsspruch von Hoffmann in der Hand, der gibt es ihr umgehend zurück. Die ist unter das Fußvolk geraten hier, nicht? Freund Hoffmann braucht ihre Konfirmationsbibel, das wäre schrecklich, wenn sie die einbüßte. Da hat einer gemeint, das wäre eine Staatsbibel. Sehen Sie mal eben vorne alle in ihre Bibeln rein, die sie haben, ob sie die Bibel von Hoffmann haben. Ja. Ist sie da? Danke, herrlich. Da bin ich aber kolossal beruhigt. Und dann habe ich noch was, was unbedingt zur Bibelstunde gehört. Am Dienstag in der Karwoche, Paul, da haben wir doch Liebesmarkt, nicht? Ja. Ich möchte heute schon ein Wort dazu sagen, darf ich nicht rechtzeitig, dass wir an dem Dienstag in der Karwoche die altchristliche Sitte haben, dass wir das Abendmahl miteinander feiern, hier in dem Kreis. Das ist keine Missionsveranstaltung, laden Sie nicht Leute ein, die nicht zu dem Kreis hier gehören. Und anschließend haben wir das sogenannte Liebesmahl. Da wird gegessen und getrunken und Zeugnis und Gebetsgemeinschaft. Das haben die ersten Christen gehabt. Das können Sie im 1. Korintherbrief nachlesen. Und wir haben das wieder aufgenommen. Das ist in der Dienstag der Karwoche. Da müssen Sie rechtzeitig eine Eintrittskarte sich beim neuen Hausmeister besorgen. Den habe ich ja Sonntag eingeführt. Der hört auf den Spitznamen Pipi. Und wir sind froh, dass wir einen feinen, netten, jungen, gläubigen Hausmeister bekommen haben. Und zum Schluss, unser Bruder Behmenburg, der zu uns gehört, der ist ja von einem Auto überfahren worden und wir hatten ihn aufgegeben. Es geht ihm langsam besser. Er dankt für alle Fürbitte, deren Kraft er deutlich erfahren durfte. Er ist wie ein Wunder mit dem Leben davongekommen. So, jetzt kommen wir also zum König Josaphat. Aber diese Dinge sind nicht belanglos. Wir stehen 2. Chroniker 18. Da ein neuer Hausmeister da ist, gibt es auch wieder Bibel, glaube ich. Ja, haben Sie? Das ist wundervoll. Da liegen noch welche, haben Sie alle? Ich lese noch mal 2. Chroniker 18, Vers 1 bis 8. Und Josaphat hatte große Reichtümer und Ehre. Gott hat ihn gesegnet. Und er befreundete sich mit Ahab, mit dem gottlosen König Ahab. Und nach etlichen Jahren zog er hinab zu Ahab gen Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viel Schaf- und Ochsenschlachten. Und er beredete ihn, dass er hinauf gen Ramon Gilead zöge. Und Ahab, der König Israels, sprach zu Josaphat, dem König Judas: Zieh mit mir gen Ramon in Gilead. Also ein Kriegszug, nicht? Ein Kriegszug. Josaphat sprach zu ihm: Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Streit. Soweit haben wir besprochen. Ich darf noch mal kurz für die letzten Mal nicht da waren, einen kurzen Zusammenhang herstellen. Josaphat, ein junger Mann, der dem Herrn gehört, an dem man Freude haben kann, der mutig wird in den Wegen des Herrn, der Einfach mit dem Herrn als einer Wirklichkeit rechnen. Und dann auch erfahren darf, dass der Herr mit ihm ist und ihn segnet. Und dann kommt dieses schreckliche 18. Kapitel. Er befreundet sich mit dem gottlosen König Ahab. Also das Volk Israel war damals zweigeteilt. Nicht bei uns Ost-West, sondern Nord und Süd. Das Südreich, das hat der Josaphat mit der Hauptstadt Jerusalem, mit dem Tempel. Und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, das gehört auch zu Israel, da regiert der Gottlose, nein, nicht Gottlose, der dem Heidentum anheimgefallene, abtrünnige König Ahab, mächtiger, kluger König, der aber völlig in den Banden seiner heidnischen Frau Isebel war. Mit dem befreundet er sich. Zu dem zieht er hin. Das ist eine schwierige Sache. Darüber sprachen wir letztes Mal. Und der König Ahab sagt ihm dann so bei so einem Festmahl, also ich habe einen Kriegszug vor, ich will die Stadt Ramoth in Gilead, die Syrer mir geklaut haben, wieder erobern. Du ziehst doch mit. Und der Josaphat sagt, jawohl, mein Volk ist wie dein Volk. Er sagt sogar nach dem Chronikerbuch, meine Rösser sind wie deine Rösser. Also wir machen das gemeinsam. Und nun geht zur Apacht weiter. So kann nur was in der Bibel stehen. Aber Josaphat sprach zum König Israels, frage doch heute des Herrn Wort. Und der König Israels sammelte der Propheten 400 Mann und sprach zu ihnen, sollen wir gen Ramoth in Gilead ziehen in den Streit oder soll ich das anstehen? Sie sprachen, zieh hinauf, Gott wird die Stadt in des Königs Hand geben. Josaphat aber sprach, ist nicht irgend noch ein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn fragten? Ich meine, man sollte doch denken, 400 genügen, nicht? 400 Pfarrer, denken Sie mal, bei der Konferenz. Da sagt er, ist er nicht ein Richter hier? Ja, nicht ein Richter hier. Und der König Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann, dass man den Herrn durch ihn frage, aber ich bin im Kram, denn er weiß, sagt über mich kein Gutes, sondern allerwege Böses, nämlich Micha, der Sohn Jemlas. Josaphat sprach, der König, rede nicht also. Und der König Israels rief seiner Kämmerer ein und sprach, bringe eilend her Micha, den Sohn Jemlas. Dieser Vers 4 ist mir interessant. Den möchte ich überschreiben, das Gewissen wacht auf. Bis dahin hat dieser fromme, schlichte Josaphat blindlings mit dem imponierenden Ahab und seinem götzendienerischen Weibe Isebel mitgemacht. Vielleicht hat es ihm imponiert, dieses Heidenfest und was da alles so gab. Und als der König Ahab sagt, wir wollen in Streit ziehen, du machst doch mit, klar mache ich mit. Und dann fragt er auf einmal, wollen wir nicht lieber mal den Herrn fragen? Auf einmal wacht sein Gewissen auf. Ist dieser ganze Kriegszug, ist diese ganze Unternehmung eigentlich noch in der Richtung meines Weges? Ich war mutig geworden den Wegen des Herrn. Gehört das noch zu den Wegen des Herrn, dass ich mit dem gottlosen Ahab gemeinsame Kriegszüge mache? Gehört das noch zu den Wegen des Herrn? Sein Gewissen wird auf einmal unruhig. Sehen Sie, da muss ich zunächst darauf hinweisen, ein bisschen spät. Das hätte der Mann doch eigentlich sagen müssen, er seine Zusage gab, den Kriegszug mitzumachen. Nicht? Er hat großartig getönt, mein Volk ist wie dein Volk und deine Rösser sind meine Rösser und wir machen alles gemeinsam. Und dann auf einmal sagt er, ja, aber wir hätten doch Gott fragen sollen. Das kommt ein bisschen spät. Und ich glaube, die unter Ihnen, die also eine Bekehrung in ihrem Leben hinter sich haben, die kennen diese peinlichen Situationen, wo man einen raschen Schritt getan hat und hinterher auf einmal denkt man, da hast du Gott nicht drüber gefragt. Und dann geht es einem wie nachher dem Josaphat, dass man in große Not geraten kann. In große Not.
Also sehen Sie, für mich war es so, erlauben Sie mir, dass ich nochmal persönlich rede, nicht? Das soll nicht heißen, dass ich mich für wichtig halte, aber das soll ein Zeugnis sein. Als Weigel zu mir sagte, Busch wird mein Nachfolger. Und Weigel war eine imponierende Persönlichkeit. Das habe ich ja gesagt. Da habe ich nicht gesagt, du lass mich erstmal drüber reden. Lass mich erstmal einen Herrn fragen. Da habe ich ja gesagt. Und dann habe ich mein Gebet, einfach weil ich es gewiss nicht dran gedacht. Das ist immer ausgeklammert. Dann bin ich umgezogen in die Weigelstraße, übernahm das Weiglerhaus. Und dann häuften sich die Schwierigkeiten. Alle Leiter meinten, sie täten Gott einen Dienst, wenn sie mir querständen. Und da ging mir auf, ich hatte eine gesegnete Arbeit im 13. Pfarrbezirk. Ich hätte es nie tun sollen. Verstehen Sie, ich hätte ja gesagt, auf Rat meines imponierenden Menschen hin, ehe ich meinen Herrn gefragt hatte. Und nun kamen die Nöte. Und ich habe ein schreckliches Jahr durchgemacht, bis mein lieber Bruder Alfred Christlieb mir geholfen hat. Ich werde nie die Tierstegens-Ruhkonferenz vergessen, wo ich ihm das vorlegte. Und er mir sagt dann, bitte Gott mal um Vergebung. Und dann bitte ihn, da der Weg nicht rückgängig zu machen ist, dass er mitgeht. Und das habe ich beides getan und dann hat Gott auch den falschen Weg gesegnet. Ich bin dann fröhlich Jugendpfarrer gewesen und Gott hat es gesegnet. Und im Weiglaus wimmelt es heute noch von Jungen. Aber das ist ja merkwürdig, dass am Anfang dieses Weges so ein Ungehorsam stand. Und ich habe damals gelernt, was das für eine gefährliche Sache ist, was der Josef hat hier tut. Dass man für irgendeine Sache Ja sagt, nachdem man des Herrn Eigentum gewonnen hat. Der Weltmensch versteht davon nichts. Der geht immer seine eigenen Wege, nicht? Aber sehen Sie, ich rede von Kindern Gottes. Das ist ja eine Bibelstunde für Fortgeschrittene hier. Die einen Anfang gemacht haben mit dem Herrn. Dass man nun irgendeine Sache Ja sagt und hinterher auf einmal überlegt, hat eigentlich den Herrn nicht gefragt. Es war ja auch hier so, der Josaphat, das werden wir am nächsten Dienstag noch besprechen, konnte ja nachher eigentlich auch nicht mehr zurück. Trotzdem die ganze Sache offenbar gegen Gottes Willen war. Da war alles verkehrt in dem ganzen Kriegszug. Und der Josaphat ist in Tausendnöte gekommen. Das war ihm von dem Moment vom Vers 4 an klar, das ist alles verkehrt. Aber er konnte nicht mehr zurück. Hat einen Absprung nicht mehr gefunden. Sehen Sie, ich denke an manche Verlobungsgeschichte. Hier so als Jugendpfarrer, da ist man ja umgeben von Liebesgeschichten, nicht wahr? Von richtigen Liebesgeschichten. Das meine ich, was ich für Aufregung und Nöte nicht nur mit eigenen Töchtern, sondern auch mit all meinem jungen Volk hier so habe. Nein, mit Töchtern habe ich keine Nöte, pardon. Da habe ich immer nur Freude gehabt. Ja, richtig. Da habe ich immer nur Freude gehabt. Ich habe auch mit meinen jungen Freunden viel Freude, nicht? Aber manchmal auch Nöte. Dass jetzt nicht was Falsches rauskommt. Ich habe auch viel Freude auch mit meinen jungen Freunden, aber manchmal auch nötig. Lieber, wie oft passiert es, dass irgend so ein junger Mann oder junge Frau bei mir sitzt und weint über ihre Ehe. Klappt nicht. Mein Mann trinkt. Oder mein Mann, ja und so weiter. Oder die Frau. Und dann frage ich immer, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich, als Sie sich verlobt haben, drüber gebetet und gesagt, Herr, mach mir klar, ob das dein Wille ist? Und dann kommt immer nicht, da habe ich nicht angefangen. Und dann wundert man sich, nicht? Dass man in so einer wichtigen Sache, wie heiraten, ohne die Führung des Herrn abzuwarten, einfach losmarschiert, dass dann am Ende alles schief ist, nicht? Ich sage Ihnen dann, jetzt habt ihr das angefangen, dürft ihr nicht einfach scheiden lassen. Jetzt auf keinen Fall. Jetzt müsst ihr das machen, wie ich damals als Jugendpfarrer, Gott um Vergebung bitten und bitten, dass er aus der verkorksten Sache noch was macht. Das kann er. Und Berufsfragen, nicht? Da kriegt man irgendeine Aufforderung, das lockt die ganze Geschichte. Da sollte ein Kind Gottes auf den Rat hören, den der Pastor Christlieb mir damals gegeben hat. Er hat gesagt, mein lieber Wilhelm Busch, merkt dir für alle Zeiten, wenn du an irgendeiner wichtigen Lebensentscheidung stehst, dann frage dein Heiland, ob es richtig ist. Und wenn du keine Klarheit kriegst, dann tu nichts und tritt auf der Stelle. Er hat gesagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Er wird dir schon Klarheit geben. Dann habe ich gesagt, ja, auf die Weise bist du immer Pfarrer in ganz kleinen Nest geblieben und bist nie weggekommen, sagte, das war eben der Weg Gottes für mich, nicht? Es ist so unendlich wichtig, also ich sage nochmal, für Weltmenschen hat das gar nichts zu bedeuten. Von Weltmenschen, von unbekehrten Weltmenschen sagt die Bibel, sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Da gibt es keine Führung Gottes, sondern die werden getrieben vom Wind. Das heißt vom Wind ihrer Triebe, ihrer Lüste, der öffentlichen Meinung, der Ratschläge von Tante Auguste und Tante Eulalia und alles mögliche. Das ist der Wind, der sie treibt, nicht? Aber wer sein Leben in die Hand seines Erlösers gegeben hat, der soll dann auch die Konsequenz ziehen und sich von ihm führen lassen. Nicht wahr? Es gibt ein Lied, das heißt, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und die Pfarrer heute tun, meinen, sie täten Gott einen Dienst daran, wenn sie gegen dieses Lied kämpfen, weil es so ein sentimentales Lied wäre. Da ist halb richtig. Das ist allmählich sentimental gemacht worden, so, nicht? Dass man sagt, nimm meine Hände und führe mich da wie so eine Drehorgel. Und dass ein gottloser Mensch das singt und denkt, der liebe Gott soll schon mitgehen und alles gut machen, was ich versiebe. So ist nicht gemeint in diesem Lied. Das ist gar nicht sentimental, das ist unendlicher. Führe mich, das heißt, ich gebe meinen eigenen Willen in Tod. Herr, du sollst deinen Willen durchsetzen in meinem Leben. Nicht? Bis an mein selig Ende, nicht bloß heute und morgen, sondern mein Leben lang. Ich bin bereit, jeden Tag meine ganzen Lebenspläne zu opfern gegenüber deinem Willen. Und nun steht hier immer die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Hier wurden Propheten gefragt, nicht? Ach, lieben Freunde, ich will dich in meinen Augen leiten, ist mir merkwürdig. Das kann ich einfach nur bezeugen, dass Gott tausend Mittel hat, uns klar zu machen, was sein Weg ist. Es gibt einen Rat der Brüder und Freunde, den soll man nicht verachten. Im Worte Gottes gibt es manchen klaren Rat, ne? Klaren Rat. Und so weiter, nicht? Ich will in meinen Augen leiten, doch Herr kann einem innerlich ganz klar machen, was sein Weg ist. Und je verworrener unsere Zeiten sind, desto gewisser sollten wir unserer Wege werden, auch in kleinsten Dingen. Auch in kleinsten Dingen. Können wir fröhlich wandern. Nicht, es war dumm, dass der Josaphat auf einmal sagt, wir wollen den Herrn fragen, nachdem er eine leichtsinnige Zusage gegeben hat, diesen Kriegszug mitzumachen. Aber immerhin ist es doch schön, wie sich der Josaphat hier unterscheidet von dem gottlosen Ahab. Der Ahab kommt gar nicht auf die Idee, den Herrn um Rat zu fragen. Der sagt, welche politische Sache hat mit der Religion Dreck zu tun, nicht? Kirche ist Kirche und Politik ist Politik und die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist ja ein Geschrei, das wir heute an allen Reden hören können. Und so handeln die Politiker gottlos und brutal, die Christen sitzen in ihren Kirchen und lassen alles über sie gehen. Ja. So hat der Ahab gesagt. Und hier hören wir, dass man das in solchen Dingen auch mal fragen kann, was ist dein Wille, Herr? Ne? Dein Wille. Denn Ahab kommt nicht von ferne die Idee, dass man Herrn fragen könnte, in so einer Entscheidung. Vielleicht kam ihm die Idee, es war ja immer ein König in Israel. Und da hat er gedacht, wenn ich den Herrn erst frage, wird er aus dem ganzen Kriegszug nichts, frage ich lieber erst gar nicht. Nicht? Denn ich weiß ja ganz genau, was er antwortet. Man weiß es nämlich meistens nicht. Aber der Josaphat, dem wacht das Gewissen auf. Sollte man nicht den Herrn fragen? Ein bisschen spät, aber sie ist doch da. Sehen Sie, das ist das Schöne bei Kindern Gottes. Da gibt es ein unruhiges Gewissen, das wankt. Da redet Gott noch im Gewissen. Da alarmiert Gott noch, das stimmt nicht bei dir. Das stimmt nicht. Denn ich habe mal so eine nette Geschichte gelesen, vielleicht haben Sie sie auch mal irgendwo gehört, so eine von den schönen Traktätchengeschichten, dass man einen Bauernhund hatte und eines Nachts wacht der Bauer auf, und weil der Hund so schrecklich bellt. Und da der Bauer zum Fenster rausschrie, still, Karo, als Maul! Und der Hund hat weiter gebellt. Und der Bauer sagt, ich schlafe, Karo, als ist er endlich still. Dann hat er so rausgeschrien und getobt. Man kann das lange ausführen, wenn es den Kindern erzählen, können stundenlang erzählen, nicht wahr? Wie der Bauer schließlich, als den Hund nicht still kriegt, seine Jagdflinte von der Wand nimmt und mit Schrot den Hund totschießt. Nur war Ruhe. Nur war totenstill, der Bauer konnte schlafen und am nächsten Morgen fand er also seinen Stall ausgeräumt. Und so kann man sein Gewissen erschießen. Das kann man. Man kann sein Gewissen totkriegen, ne? Dass man sich einfach daran gewöhnt, seine eigenen Wege zu gehen. Man kann sich an Sünden gewöhnen. Ne? Man kann sich ans Lügen gewöhnen. Und wenn das Gewissen rebelliert, einfach so lange überfahren, bis es totgeschossen ist. Das kann man. Aber es ist schlimm. Das ist der sicherste Weg in die Hölle. Kinder Gottes sind Leute mit einem wachen Gewissen. Wo es noch alarmiert, du, wo der Geist Gottes noch einen Ansatzpunkt findet, du, Josaphat, die Sache stimmt nicht. Man spürt, können wir aus dem Vers 4, wollen Sie mal lesen, und Josaphat sprach zum König Israels, frage doch heute das Herrn Wort. Man spürt hier plötzlich eine Not raus, nicht? Eine Not. Sein Gewissen ist unruhig geworden. Die ganze Sache stimmt nicht. Ach, das war Schönes, diese unruhigen Gewissen von Christen. Sie wurden manchmal unbequem für die Welt. Für Josaphat selber unbequem, nicht? Für Josaphat selber unbequem. Und doch eine herrliche Sache. Und dann gehen wir weiter. Jetzt treten, das ist der nächste Abschnitt, die falschen Propheten auf. Und der König Israel sammelt der Propheten 400 Mann und sprach zu ihnen, sollen wir gen Ramot in Gilead ziehen in Streit oder soll ich lassen anstehen? Sie sprachen, sieh hinauf, Gott wird sie in des Königs Hand geben. Wir werden im Folgenden sehen, dass Gott Ramot in Gilead nicht in des Ahab Hand gegeben hat. Das haben die Kerle glatt gelogen. Nicht? Das haben sie glatt gelogen. Aber die haben sich gesagt, diese 400 Propheten, der König bestellen konnte, wir kriegen unser Gehalt, das waren 400 Hofprediger. Das waren 400 Hofprediger. Die waren mit Verdienstkreuzen geschmückt, sie glauben nicht. Da blinkert es von allen Ordensbrüsten runter. Nee, das waren verdiente Männer, die salbungsvoll immer ihren christlichen Salbo über das schmierten, was der König gerade macht. Hat es zu allen Zeiten gegeben, bis in unsere Zeit hinein. Wenn ich bloß daran denke, wie unsere Kirche 1945 sagte, dass die Kirche auftreten müsste und nie mehr Krieg sein dürfe, nicht? Und wie sie dann allmählich so sagte, ja, dass man aber die Kriegsdienstverweigerer bei ihnen schützen wolle, nicht? Und heute, da geben sie schon ihren Senf und Segen zum Atombomben, nicht? Schließlich muss ich ja leben, nicht? Diese 400 Männer kriegen ja Staatszuschüsse, ja? Gott sei es geklagt, das ist das Schrecklichste, nicht? Das ist das Schrecklichste. Dass ein Ahab sich 400 Propheten halten kann, die den religiösen Segen geben zu dem, was sein gottloses Weib Isebel zuvor beschlossen hat. Denn das Ganze ist ein Plan von Isebel, einer heidnischen Prinzessin, nicht? Es ist dumm, wenn man als Pfarrer sowas redet, nicht? Aber was bleibt mir übrig? Hier steht's ja, dass sowas gibt. Ich vergesse nicht den Militärpfarrer, zu dem ich als junger, erweckter Mann ging, als mit Angst vor der Hölle und ihn fragte, Herr Pfarrer, was soll ich tun, dass ich nicht in die Hölle komme? Er hatte eine Funksuniform, nicht? Ich musste noch stramm sein, ich hatte nur Leutnantsrang, der Majorsrang, der Pferd. Und da sagte Herr Leutnant, Sie dürfen nicht das Skrupel machen, Sie müssen, Deutschland muss siegen und Deutschland über alles. Mein Schreck, ich sage, Sie wissen es auch nicht. Na, er wusste es auch nicht, was man tun soll, um selig zu werden, nicht? Er war auch so ein Hofprediger, der hier sagte, zieh hinauf nach Frankreich, Gott wird Paris nur ihre Hände geben, nicht? Das ist ein sehr ernstes Ding, meine Freunde. Und vielleicht darf ich mal einen Namen sagen, der Sie vielleicht im Moment aufregt, den Namen Niemann. Der Mann ist zumindest davor von dem Vorwurf geschützt, dass er den Königen nach dem Munde redet, ja? Er hat noch jedes Mal seine Popularität aufs Spiel gesetzt. Und darum sollten Christen zumindest diesem ernsten Mann nicht in den Rücken fallen, ja? Zumindest nicht in den Rücken fallen. wenn Sie politische Meinung nicht teilen können, Sie mal fragen, ob der Mann nicht etwas Prophetisches hat. Der ist mir jedenfalls immer wieder, Sie können denken, Sie wollen sympathischer als all die Pastoren, die seit 45 bis heute langsam schon wieder sich umgeschaltet haben. Ja? Dann lieber gar nichts Politisches sagen. Aber das ist mir unheimlich. Verstehen Sie, es gibt im 2. Timotheusbrief, ich muss das gerade eben vorlesen, 2. Timotheus 4, Vers 3, ein schreckliches Wort. 2. Timotheus 4, Vers 3, da heißt es, es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie ihnen selbst Prediger aufladen, nachdem ihnen die Ohren glücken. Ne? Doch, der wollte Prediger haben, so religiös war der Ahab. Da genügte gar nicht ein Prophet, 400, ich bitte Sie, was war da für ein Konklave, ne? Für einen Donnerladen, 400, so eine, die hat auch sofort herzaubern können. Da musste man die Sache nicht um 8 Tage verschieben, die waren sofort zur Anti-400. Aber die mussten reden, nachdem Herrn Ahab die Ohren jückten. Sie hinauf nach Ramoth in Gilead. Doch Herr, es ekelt einem an, wie der Name Gottes in diese schmutzige Geschichte hineingenommen wird, nicht? Und das ist doch wohl das Schrecklichste, dass es in der Kirche immer wieder Zeiten gegeben hat, immer wieder, wo die Kirche so abhängig wurde von der öffentlichen Meinung, dass nicht mehr Menschen zur Buße rief, sondern ihnen sagte, was sie gern hören wollen. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, es sind jetzt so Sitte geworden, so goldene Konfirmation oder silberne Konfirmation, aber ich habe wenig mit zu tun, bin Jugendpfarrer, goldene Konfirmation. Nicht? Da kommen sie, als sie vor 50 Jahren konfirmiert worden sind, alle wieder zusammen, da ist morgens ein Gottesdienst, da gehen zum Abendmahl und dann ist Namen das Kaffee trinken und dann erinnern sich, nicht wahr, an den lieben Pastor Schulze und so weiter und wie sie damals das noch schöne Haare hatten, jetzt glatzen und alles Zeug. Und da hat neulich ein ernster Christ gesagt, eine solche Konfirmation könnte doch eigentlich nur so aussehen, dass man diese versammelten Leute fragt, wer hat damals vor dem Altar Gottes dem Herrn Jesus versprochen, dass ihr ihm treu bleiben wollt, dass ihr euch zum Gottesdienst und zum Abend halten wollt. Habt ihr das getan? Dann würde sich herausstellen, dass eine Bußfeuer wird über zerbrochenen Konfirmationsbrüchen. Da gibt es dann keinen Kaffee mehr. Ne? Verstehen, das ist doch einfach schauerlich, dass hier eine Kirche eine Dinge zählt und Menschen an der Buße vorüberführt, an der heilsamen Umkehr vorüberführt und schuldig wird an den Segen. Und als ich das heute Nachmittag wieder für mich gelesen habe, diese Stelle, da habe ich innerlich Not empfunden. Denn das kann ich Ihnen ganz offen sagen. Es ist für einen Prediger nicht leicht, sagen wir, eine gewisse Popularität aufs Spiel zu setzen, um der Wahrheit willen. Verstehen Sie? Was hat der Herr Jesus für Mut gehabt, dass er mal so redet, dass von da ab viele hinter sich gingen, die Leute wegströmten und bloß noch 12 Jünger übrig blieben? Da graust mir davor, ne? Ist einmal eines Tages, um der Wahrheit willen, Sonntagmorgen hier bloß noch 12 Leute sitzen. Dann verstehen Sie. Und nun muss ich sagen, Israel hatte einen König Ahab, weil es einen König Ahab verdiente. Und es hatte 400 falsche Propheten, weil es 400 falsche Propheten verdiente. Und eine Christenheit hat ja auch immer die Prediger, die sie verdient, oder nicht? Ja? Danke Gott, dass mir in Essen, als ich kaum junger Pfarrer hier war, so ein paar alte Brüder, wie der alte Bruder Böhm oder der Bruder Gruber, so ein Grubenschmied, schlichte Leute und vornehme Leute, auf die Bude rückten und mich über der Predigt und der Bibelschnitt zur Rechenschaft zogen. Das ist nicht wahr, was du gesagt hast. Dann habe ich mich drunter beugen müssen, haben wir Gott um Vergebung gebeten dafür. Ich habe es richtig stellen müssen. Da habe ich gedacht, gesegnete Gemeinde, die so Leute hat, die ein Pastor den Kopf waschen können, nicht? Über der Lehre, über der Predigt. Wo steht das, Herr Pastor, nicht? Dieser Hofprediger, die hat der Jesus gekannt. Er hat gesagt, hütet euch von falschen Propheten. Sie sind wie Wölfe in Schafskleidern. Und manchmal, wenn ich so meine Jungs vor mir sehe, denen ich mit Jesus verkündigen möchte, dann denke ich, es wird euch aus euch werden. Ne? Und ihnen einfach zunächst einmal mal schlicht sagen, das ist ein Pastor, der wird ja wohl mir die Wahrheit sagen. Und ich kann ja eigentlich nicht gut sagen, sei vorsichtig, Mensch. Ne? Oder kann ich das sagen? Und da ist es so wichtig, das möchte ich Ihnen als reifer werdenden Christen sagen, dass Sie ein Ohr bekommen für die Stimme der Wahrheit. Für die Stimme der Wahrheit. Ahab hatte sie nicht mehr. Ahab, der hat schmunzelnd diese 400 Kerle reden lassen und sich dran gefreut. Aber, damit kommt's Nächste. Der Josaphat, der hatte noch ein Organ für die Stimme der Wahrheit. Sehen Sie, heißt, da haben die 400 Kerle losgeredet, geschnattert, gepredigt, das hat nur so gehagert, nicht? Und da sagt der Josaphat, ist nicht irgendein noch ein Prophet des Herrn hier? Ich meine, 400 sollten genügen. Und das ist der nächste Abschnitt, den möchte ich überschreiben, das gesunde Misstrauen eines geistlich gerichteten Menschen. Das gesunde Misstrauen eines geistlich gerichteten Menschen. Wie kommt der Josaphat dazu, zu begreifen, die 400 Kerle, die reden Blech? Er kann ihnen das nicht beweisen, dass sie Unsinn reden. Aber was sie reden, das geht nicht an sein Herz. Er fühlt, das ist nicht Gottes Stimme. Ja, woher weiß er das? Sehen Sie, ich habe darüber nachgedacht, wie der Josaphat zu diesem eigenartigen Misstrauen gegen die 400 ausgekochten Hoftheologen des gottlosen Ahab kam. Und da bin ich auf die Stelle gestoßen in Johannes 10. Dieses wundervolle Kapitel, wo Jesus von sich als dem guten Hirten und von seinen Seinigen als den Schafen seiner Herde spricht. Da sagt er, er braucht verschiedene Bilder für sich. Er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird selig werden. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Er ist die Tür und er ist der gute Hirte. Und dann führt der Hirte die Schafe aus. Und dann steht dieses fantastische Wort da. Einem Fremden folgen die Schafe nicht. Sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Da sagt der Herr Jesus einfach, wer zu meiner Herde gehört, der kann beurteilen, ob die Stimme des guten Hirten erklingt oder eines fremden Stimme. Ob hier eine fremde Stimme ist, vor der fürchten sich die Schafe. Seht das eigentlich, wenn der Hirte ruft, dann kommen die Schafe angelaufen. Und wenn ein Fremder lockt, laufen sie weg. Die Schafe, die dämlichen Schafe, Schafe sind der Urbild aller Dummheit, nicht? Sie verklagen mich doch, wenn ich sie ein Schaf nennen würde. Die Urbild der Dummheit, die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten. Und nun sagt Jesus, was die dummen Schafe können, das können die von mir erkauften Kinder Gottes auch. Die können die fremde Stimme und die Hirtenstimme unterscheiden. Und mehr kann ich jetzt hier nicht sagen. Nicht? Ich wünsche Ihnen, dass Sie zur Herde Jesu Christi gehören. Dass Sie das singen können, weil ich Jesu Schäflein bin oder Großschaf bin, meinetwegen freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich durstig bin, führt er mich zu Brunnenquellen. Und wenn ich die schönsten religiösen Tiraden höre, das ist fremde Stimme. Sehen Sie, ich bekam von auswärts einen Brief, der mich sehr bewegte auf einmal. Da schreibt ein Mann, er sei Christ geworden. Und seine Mutter sei unter dem Einfluss eines religiösen Propheten, der so seine eigene Lehre entwickle, aus allen Religionen das Beste, aber unwiderlich Bahai, dass man jedem Deutschen seine eigene Religion so, nicht? Nehmen Sie ein bisschen Christentum, ein bisschen Islam, ein bisschen eigene Ideen, ein bisschen Idealismus, ein bisschen Blödsinn, stampfen es und Sie können großer Mann werden, ne? Und die Mutter sei also diesem Mann völlig verfallen und nun ist er in Not. Seine Mutter hat gesagt, wenn du mit mir verkehren willst, nur wenn der dabei ist. Und nun fragt er mich um Rat, das vierte Gebot, meine liebe Mutter. Aber er schickt ihm ein paar Schriften zu. Ich soll mal beurteilen, ob er das könne. Und dann waren sie schon ab Andachtsfüßchen von diesem Propheten, nicht? Ich kann Ihnen sagen, eine solche leere Schelle, nicht? Aber wissen Sie, Worte, wir sind alle vom Lichtstrahl Gottes geboren, unsere Seele schwingt sich auf zum Lichtstrahl Gottes und verstehen Sie, das geht der Vernunft so ein, nicht? Da können Sie sich richtig erheben, ohne dass Ihr Herz auch noch eine Spur geändert wird dabei. Und vielleicht für ein Frauengemüt besonders eindrücklich schön, weil es also ohne jede Kante und Ecke ist, die ganze Geschichte, nur so ein tolles Phrasengeklingel. Und dann aber erschüttert mich, wie seine Mutter nun völlig dieser fremden Stimme erliegt. Und da steht so ein Sohn und kapiert. Das ist eine fremde Stimme, kann ich mir nicht. Es reicht eine Familie kaputt, aber ich kann nicht mehr. Die Folgen der fremden Stimme nicht. Wo der Heilige Geist in unseren Herzen regiert, und ich wünsche Ihnen den Heiligen Geist. Sie haben nicht bloß große Apostel gehabt. Ich will ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch, sagt der Herr. Den Heiligen Geist dürfen alle die haben, die dem Herrn Jesus gehören. Wo der Heilige Geist ist, da kriegt man ein Unterscheidungsvermögen. Für so 400 falsche Propheten. Und jetzt der nächste Abschnitt überschreibe ich das räudige Schaf. Das räudige Schaf. Der König Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann. Komisch, wie das ineinander geht. Nicht? Ist denn nicht noch einer da? Ja doch, ist noch einer da. Aber ich bin im Gram. Denn er weiß, sagt über mich kein Gutes und allewege Böses, nämlich Micha, der Sohn Jemlas. Was muss der, als ich das las, habe ich denken müssen, dass Gott einfach immer wieder so Leute hat wie diesen Micha, die in einer Zeit, wo die ganze Prophetenschar dem König Brei um Mund schmiert und redet, nachdem ihn die Ohren jücken, der noch dasteht und einfach sagt, was der Herr ihm befohlen hat. Ein einzelner Mann, der gegen den Strom schwimmt. Ich muss Ihnen nochmal die Geschichte erzählen, verzeihen Sie, die Alten kennen Sie schon, meine alten treuen Freunde. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Einladung gehabt, ich möchte eine Festpredigt halten in Neunkirchenkreis Siegen. Das ist der freie Grund. Der ist von der Siegerländer Erweckung am letzten, aber dann am stärksten gepackt worden. Das war herrlich, da haben wir morgens einen Festgottesdienst gehabt, das wimmelte von jungen Männern. Hinterher wurde der Männer- und Jünglingsverein fotografiert und da auf der Straße. Und da war so ein ganz großer Haufen und der Fotograf und dann kamen zwei junge Männer angeschlendert. Ich sag, warum seid ihr denn hier nicht dabei in dem Männer- und Jünglingsverein? Da sagten sie, wir sind der Baptistengemeinde. Aber also im christlichen Verein waren sie auch. Das ist Neunkirchen, nicht? Ich hatte gedacht, die sagten jetzt, ich bin im Fußballverein. Nein, nein, Baptisten dann. Sind auch dabei, nicht? Nur in einer anderen Kompanie. Und in diesem gesegneten Nest, wo also die Erweckung, die ist jetzt 100 Jahre her, nicht noch, so tief gewirkt hat, dass durch drei Generationen, durch einfach ein starkes geistliches Leben da ist, da gaben die Brüder in der Mittagspause mir ein Büchlein in die Hand, die Geschichte dieses Männer- und Jünglingsvereins. Und da las ich nun die entzückende Geschichte, wie die Erweckung in Siegen und Freudenberg und Umgegend von Siegen vor 100 Jahren oder 150 Jahren mächtige Wellen schlug. Da war der freie Grund, das ist so eine Talschaft, noch völlig unberührt. Und da waren also rationalistische Pfarrer, die also predigten nach Vernunft, Gott, Tugend und Sterblichkeit, nicht? Sie hatten die Bibel gründlich entmythologisiert und bloß noch, was der Vernunft einleuchtet, war geblieben. Und da ist ein alter Pfarrer, der wurde pensioniert und da war seine Abschiedspredigt abgedruckt, ein paar Sätze. Da hat er gesagt, Gott sei gedankt, dass das Feuer dieser religiösen Schwärmerei von unserer Gemeinde ferngeblieben ist. Und dann ist er auf einmal aus allen Nähten geplatzt. Bis auf das eine räudige Schaf in Altenseelbach. Das war so ein Filialort. Da war ein Mann, der hatte sich bekehrt. Nicht? Da war das Feuer rübergesprungen. Das räudige Schaf in Altenseelbach. Ich weiß nicht, wer das räudige Schaf war, aber das war noch ein Kerl, das eine räudige Schaf in Altenseelbach. Nicht? Das durch 150 Jahre jetzt hier ein Denkmal jetzt bekommen hat, der angefangen hat, der erklärt hat, ich bin ein Sünder, aber Jesus macht mich gerecht, alles andere ist denen nicht. Von wegen Tugend. Verstehen Sie, an den wurde ich einfach erinnert, an dieses räudige Schaf in Altenseelbach. Den Namen, diese Ausdrucksweise hat mich einfach herrlich gefreut, nicht? Der erinnert an den Pfarrer, wie hieß er denn noch, ich weiß auch nicht mehr, Schulz oder so ähnlich, in Magdeburg in derselben Zeit. Damals war Magdeburg völlig von der Aufklärung erfasst. Nicht wahr? Die Pfarrer predigten irgendwelche langweiligen Morallehren auf der Kanzel, die Kirchen waren leer. Und dann erweckte Gott einen jungen Pfarrer und der predigte also, dass wir verlorene Menschen seien, aber Jesus bußfertige Sünder annimmt und durch sein Blut vor Gott gerecht macht. Und die Kirchen füllten sich. Das Evangelium hat eine große Anziehungskraft. Und da gab natürlich ein großes Trommelfeuer gegen ihn. Und bei einer großen Gesellschaft, wo der Superintendent und verschiedene Pfarrer waren, da hat der Bürgermeister dann ausgesprochen beim Glas Wein, dass dieser rückständige Pfarrer ja wohl ein ziemlicher Esel sei. Und das machte sein, das lief durch Magdeburg, der ist ein Esel. Und da ist der junge Pfarrer am nächsten Sonntag auf die Kanzel gegangen und hat gesagt, jeder weiß, dass ich ein Esel bin. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Aber dann möchte ich wenigstens der Esel sein, auf dem der Herr Jesus in Magdeburg einreitet, wie ein Esel, auf dem er einmal in Jerusalem eingeritten ist. Sehen Sie, Gott hat immer solche Michas, Söhne Jemlas, die einfach im Glauben stark geworden sind. Und sich durch alles schöne Gesäusen nicht irre machen lassen an der gründlichen Botschaft der Bibel vom verlorenen Zustand des Menschen und von der Möglichkeit einer Umkehr und einer Versöhnung und Vergebung der Sünden und der Rettung. Dieser Micha, der Sohn Jemlas ist da, der Name spricht Bände. Micha, das heißt, wer ist Gott gleich? Wer ist Gott gleich? Vielleicht hat er sich den Namen erst später zugelegt. Er hat einen Eindruck von der Majestät und von der Heiligkeit und vom Ernst Gottes. Wer ist Gott gleich? Wer das begriffen hat, der verliert so ein bisschen Respekt vom König Ahab. Der gewinnt den Mut, dem Ahab zu sagen, seine ganzen 400 Hofprediger, das ist alles ein großer Schwindel, nicht? Sehen Sie? Und nun typisch, dass der Ahab sagt, ich bin ihm Gram, denn er weissagt mir Böses. Was soll denn ein Prophet einem so gottlosen König noch weissagen, wenn ich Böses? Was ist diesem König Ahab zu sagen, als Gottes Gericht kommt über dich? Mehr war hier nicht zu sagen. Der Ahab hätte sagen müssen, ich bin im Gram, denn er sagt mir die Wahrheit. Die Wahrheit kann auch sehr böse sein. Wenn ein Arzt operiert, dann kommt er nicht mit einem kleinen Weihrauchkessel und wedelt ein bisschen hin und her, da braucht er Messer. Und die Wahrheit hat immer ein Messer. Und wenn Gott mir meine Sünde aufdeckt, das tut weh. Da zerbricht man, da weint ein Petrus, nicht? Da weint ein starker Mann Petrus, also Messer. Das ist kein Gesäusele. Wenn ein Herz zerbricht und zum Glauben kommt, das sind große und harte Dinge. Wahrheit ist nicht so einfach. Und da sagt er, ich bin im Gram. Ich habe so gern Leute, die mir schmusen. aber nicht gern Leute, die mir die Wahrheit sagen. So hat der Herodes gesagt, ich bin dem Johannes gram, dass er mir meinen Ehebruch vorgehalten hat. Und der Pilatus hat gesagt, ich bin Jesus gram, dass er mich nach der Wahrheit gefragt hat, der ich ja dauernd aus dem Wege geht. Überlegen wir uns, ob wir den Mut haben, der Wahrheit standzuhalten. Wer es mit Gott zu tun kriegt, der muss der Wahrheit standhalten.